Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tim, du bist es auch. Hallo, Tim.
Ja, hallo, grüß dich, Andreas. Grüß euch da draußen.
Ja, wie es bei uns schon fast eine Tradition ist, wenn es keine Flugschule ist, dann haben wir irgendein Reel, über das wir mal ganz kurz irgendwie uns sozusagen bequatschen, kann man eigentlich sagen. Und dieses Mal geht es um ein Reel, das haben auch ganz viele gesehen. Da steht ein rot-gelber Hubschrauber in einem Hangar. Und das Gute ist, wir haben so einen rot-gelben Hubschrauber-Spezialisten, nämlich hier bei uns, Tim. Tim ist nämlich genau den gleichen Hubschrauber geflogen. Die BK-117 und das ist eine Firma, eine Rettungsfirma, die hat ihren Hubschrauber im Hangar angelassen, weil sie gesagt hat, draußen ist der Wind so stark, deswegen lassen wir den Hubschrauber halt im Hangar an. Tim, erzähl doch mal was dazu. Du bist die Kiste mal geflogen, ich leider nicht, ich beneide dich drum. Ach so, nochmal für alle, die sich nicht vorstellen können, BK-117, das ist so, wie der Medikopter aussieht, ne? Der typische Medikopter halt.
Ja genau, das ist der Rettungshubschrauber, der 90er, 2000er gewesen, sage ich mal. Ist ja auch erst vor kurzem quasi außer Dienst gestellt worden. Ist gar nicht so lange her. Und abgelöst worden durch die 145, die große Schwester größtenteils. Ja, also als ich das Video das erste Mal zugespielt gekriegt habe, habe ich gedacht, entweder ist das ein Fake oder was passiert denn da? Das war für mich immer ein absolutes No-Go. Und dann hat man aber durch die Recherche sehr schnell mitgekriegt, dass das ja wirklich ein gängiges Verfahren dort ist, wo dieser Hubschrauber steht. Wir haben ja herausgefunden, ist es in Neuseeland. Es ist eine neuseeländische Luftrettungsfirma, die den betreibt. Und dass sie dort unter ganz bestimmten Voraussetzungen das erlaubt, dass man den Hubschrauber im Hangar bereits anlässt.
Also ich habe das so wie du gemacht. Ich habe auch erstmal zweimal hingeguckt. Ist das ein KI-Fake wieder mal? Ne, da gibt ja auch mittlerweile einige von. Aber es war dann wirklich so, dass die Firma das, glaube ich, sogar selbst gepostet hatte. Ne? Also und ich muss sagen, für mich als Pilot, auch wenn ich das Modell nicht fliege, und das ist ja wieder nur ein Video, muss man ja aufpassen, aber der Hangar, ich fand den schon recht klein für dieses Thema. Gerade mit der Decke und dem hohen Heckrotor. Vielleicht macht es auch nur so einen Eindruck, ne?
Ja, und das habe ich auch gedacht, dass der ganz schön flach ist. Also, dass da nicht viel Platz nach oben ist. Und ja, die werden nicht da rausfliegen. Also für Leute, die das sehen, wir werden das auch wieder bei uns auf dem Instagram-Kanal posten oder verlinken. Mal gucken, wie wir das machen, dass ihr das gucken könnt. Das sieht schon ganz schön gefährlich aus. Und der Hubschrauber wird unter keinen Umständen in der Halle abheben, im Hangar abheben und dann da rausfliegen, sondern der wird dann rausgeschoben. Aber warum macht man so eine gefährliche Sache?
Ja, das weiß ich auch nicht. Mir haben auch Leute geschrieben, naja, die werden ja wohl wissen, was sie tun. Die sind ja nicht blöd. Das glaube ich auch nicht, dass sie blöd sind. Aber ich muss sagen, für meinen Sicherheitsgeschmack her ist das echt holla die Waldfee. Also der Vorteil ist, viele denken immer dann, der Vorteil ist, der Hangar ist sauber. Ja, da weht vielleicht auch ein bisschen Wind, wobei man da noch nicht am Pitch gezogen hat. Also so windig wird es gar nicht sein, außer vielleicht ein bisschen was vom Heckrotor. Es stinkt unfassbar nach Abgasen, weil wir pumpen ja Tonnen von Abgasen in diesen Hangar rein. Ja, das heißt, alle Büros und Nebengebäude,
Andreas, wo eine offene Tür ist. Jetzt haben wir einen Shitstorm. Tonnen an Abgas produzieren die Hubschrauber.
Ich übertreibe doch. Und dann eben dieser kleine Hangar und da sieht man auch, der Hubschrauber steht auf einer Plattform und der wird von einem Traktor rausgezogen. Das Gute ist, an der BK-117, die Blätter sind relativ weit oben. Also den Traktorfahrer wird es wahrscheinlich nicht erwischen, oder?
Nee, da gehe ich mal von aus. Also zusätzlich ja noch auf einer Plattform, von daher, da wird es keine Probleme geben. Da wird den Hubschrauber ganz entspannt rausziehen können. Aber ja, Was kann einen dazu veranlassen? Und du hast so schön gesagt, ja, das ist eine Firma, das ist eine anerkannte Firma, die hat eine gute Reputation, die werden schon wissen, was sie tun. Also da werde ich ja immer ganz vorsichtig, ne? So, ja, die wissen schon, was sie tun, das passt schon. Nee, das hat schon immer so und das läuft und so. Aber die haben das ja aus einem ganz bestimmten Grund gemacht und den haben sie ja da auch mit genannt und da geht's halt um den starken Wind, den die offensichtlich in Wellington ab und zu haben, in der Hauptstadt von Neuseeland. Und dass die wohl bei ihrem Landeplatz dort keine andere Möglichkeit haben, wenn da Starkwinde herrschen, als den Hubschrauber wirklich schon in der Halle anzulassen. Weil wenn einmal der Hubschrauber auf Leerlauf läuft, dann ist der Wind relativ egal. Aber ansonsten haben wir ja ein großes Problem, wenn wir anlassen, dass die Blätter sich noch nicht so schnell drehen und noch durch den Wind, wenn da Böen kommen und auf die Blätter zum Beispiel draufschlägt, dass sie sich noch nach oben und unten bewegen. Und wenn das dann mit der langsamen Umlaufzahl zusammenkommt, kann das schon sein, dass so ein Blatt eventuell mal den Heckrotor einschlägt.
Mhm. In Heck oder in Heckausleger eben, ja, genau.
Ja, meine ich ja dann, Heckausleger, genau.
Dann geht alles kaputt hinten und dann ist es vorbei. Und das war auch wirklich der Grund, was Tim jetzt gerade erzählt hatte. Das hatte das Unternehmen auch genannt. Für mich ist es ein völlig neues Verfahren, weil wir lassen selbstverständlich aus meinem Sicherheitsaspekt nicht unsere Hubschrauber im Hangar an, auch wenn der ein bisschen größer ist. Das hängt auch immer vom Hubschrauber selbst ab, was für eine, ich nenne es jetzt mal Windlast oder Windgeschwindigkeit, der verträgt. Das kommt nämlich auch ganz drauf an, kommt der Wind von vorne, kommt er von hinten, von der Seite. Da hat der Hersteller entweder bestimmte Geschwindigkeiten festgelegt oder, Tim, und das hast du vorhin so schön gesagt, nicht im Podcast, sondern davor, wie kann er das noch ausdrücken, dieses Limit in Anführungsstrichen?
Genau, dieses Limit. Man findet, jeder Hubschrauber hat ein Flughandbuch und in Kapitel 2 dieser Flughandbücher findet man die Limitations. Also was limitiert meinen Hubschrauber? Und da stehen meistens wirklich harte Limitationen. Der kann maximal so und so schnell fliegen, der darf maximal so und so viel Torque haben und so weiter und so fort. Aber es steht auch ab und zu drin, ja, das ist demonstriert worden, dass der zum Beispiel bis 50 Knoten Wind von vorne angelassen werden kann. Und dieses kleine Wort was demonstrated oder has been demonstrated, das ist immer so, das steht zwar in dem Limitations-Kapitel, aber wenn ich den jetzt bei 50 Knoten Wind anlasse und da passiert irgendwas bei, dann sagt der Hersteller auch, ja, sorry, wir haben da reingeschrieben, wir haben das mal demonstriert, dass das bis 50 Knoten da ging. Wir übernehmen da keine Haftung. Das müsst ihr selbst wissen, bei wie viel Wind ihr den noch anlasst. Und das ist halt dieses kleine, schöne Wort. Das haben sie auch ganz oft drinstehen, wenn man seitlich schwebt, wie schnell das geht, oder rückwärts schwebt, wie schnell man das machen kann. Da steht ganz gerne dieses demonstrated bei.
Das stimmt. Das steht auch bei anderen Hubschraubern immer sehr gerne mit dabei. Das Gleiche gilt auch für Schräghanglandungen. Wenn wir mal ganz kurz das Thema abweichen, da steht auch drin demonstrated bis. Und wenn man mehr macht, ja, muss man selber gucken, wie es passt. Bei der BK 117 sind es ja 50 Knoten, wenn der Wind von vorne kommt.
Genau. Und aus allen anderen Richtungen haben wir da 45 Knoten angegeben im Flughandbuch.
Ja, und das ist ja schon eine ganze Menge Wind, muss man jetzt sagen. Ja, bei der 155, wir haben ein sogenanntes High Wind Kit drauf. Die darf bis 55 Knoten im Wind angelassen werden. Übrigens ist es immer ratsam, den Wind von vorne kommen zu lassen, weil wenn so ein starker Wind von hinten in die Triebwerke reinweht, dann könnte man auch schon ein Problem beim Anlassen einfach kriegen, ja, je nachdem. Also ich merke es auch bei den kleineren Hubschraubern schon, die werden extrem heiß, wenn der Wind von hinten kommt, weil einfach die Abgase nicht schnell genug nach draußen können, weil da ist ja ein Druck sozusagen drauf. Ja.
Das stimmt. Ich finde es aber witzig, dass dort steht Wind von vorne und Wind von allen anderen Richtungen, dass es da einen Unterschied gibt. Weil ich bin mal mit, ich sag mal, einer Koryphäe der Hubschrauberfliegerei unterwegs gewesen. Und der hat mir in den Bergen gesagt, dem Hubschrauber ist das egal, woher der Wind kommt, der Rotor dreht sich omnidirektional. Also das war der gute Gerold Biener, ehemaliger CEO der Air Zermatt, der auch der wirklich sehr viele Flugstunden hat und sehr viel Erfahrung, gerade in der Rettung in den Alpen oder am Himalaya sogar. Und der hat gesagt, wenn ich irgendwo schwebe, ist das vollkommen egal, woher der Wind kommt, weil der Hubschrauber steht ja auf der Stelle. Und dem ist das dann vollkommen egal, ob der von links, rechts, vorn oder hinten kommt. Der trifft ja immer gleich auf den Hubschrauber. Der fliegt natürlich nicht wirklich ein Fenestron mit der Finne, was wieder einen kleinen Unterschied macht mit der Angriffsfläche des Hubschraubers. Aber eigentlich habe ich gedacht, hat er ja recht. Wir sagen, wir brauchen den Wind von vorne. Aber warum eigentlich? Also gerade, also beim Fenestron ist von hinten oder von vorne keine Ausrede. Die Angriffsfläche des Hubschraubers ist gleich. Ich bin bei dir, wo du gesagt hast, mit den Triebwerken beim Anlassen, dass wir dann Druck von hinten auf dem Abgasrohr haben. Das kann ein Problem werden. Aber wenn der Hubschrauber einmal läuft und fliegt?
Ja, genau. Wenn er läuft und fliegt. Und die reden ja von Anlassen. So, und da könnte ich mir, aber ich habe dazu keine spezielle Theorie, ich habe es mir einfach nur selber mal zusammen gedacht. Wenn der Wind von vorne kommt und auf dein Rotorblatt drückt, ist das ja der allerlängste Weg, den er zurücklegen muss, damit er hinten ins Heck einschlägt. An allen Stellen rund um den Hubschrauber, also von der Seite und auch von hinten, bräuchte er ja weniger lang, dass das Blatt nach oben schwingen könnte, theoretisch. Aber, Entschuldigung, habe nur ich mal drüber nachgedacht, ist jetzt kein... Paraderezept sozusagen dafür, ob das jetzt so wirklich stimmt. Ja, das müssten wir mal mit dem Hersteller klären, wenn wir da demnächst mal sind.
Bevor wir darauf eingehen, Sie haben es übrigens rausgenommen mittlerweile. Mittlerweile sind es generell 50 Knoten bei der 145.
Mhm. Ja, bei der 145 sind es generell 50
Knoten. Wie viel es bei der 140 sind, werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren.
Ja, zum Beispiel. So, aber nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem nicht meinen Hubschrauber im Hangar starten, weil das war auch immer wieder ein Thema, das gesagt wurde, hier, aber was macht ihr denn, wenn so viel Wind ist und ihr könnt ihr nicht mehr anlassen, ihr könnt auch nicht den Patienten da liegen lassen. Also, das Wohl des Hubschraubers und der Besatzung geht vor in diesem Moment, muss man sagen. Es hilft mir nichts, wenn ich versuche, einen Hubschrauber anzulassen bei zu viel Wind und es geht schief und dann ist das Heck im Eimer. Nicht nur, dass es unfassbar teuer sind. Ich habe keinen Preis für einen kompletten Heckausleger, aber ich glaube, wir sind dann schon siebenstellig im Millionenbereich, weil einmal das ganze Heck auswechseln mit allen drum und dran, schätze ich doch mal, ne, dass das eine extrem teure Geschichte wird. So, das heißt, dann habe ich einen Rettungshubschrauber, der nicht mehr einsatzfähig ist, wenn der Wind später schwächer wird, weil der ist erstmal für sehr lange Zeit gegroundet. Das heißt, ich kann danach ganz vielen Patienten nicht mehr helfen, ne. Und das nächste Thema ist auch, selbst wenn ich ihn gestartet bekomme und ich fliege damit zum Unfallort und übrigens diese Windgeschwindigkeit gilt auch zum Abstellen eines Hubschraubers, weil da die gleiche Gefahr herrschen kann, die Rotorblätter werden langsamer, die haben weniger Fliehkraft, dadurch können die Blätter mehr hoch und runter schlagen. Mal angenommen, das funktioniert und dann wird der Wind wieder stärker, weil solche Windsysteme mit so einem starken Wind, die sind auch groß, die sind nicht nur einfach auf einen ganz kleinen lokalen Teil begrenzt, dann habe ich ein Problem, dann habe ich hinten drin einen Patienten liegen und habe dann ein Rotorblatt, was hoch und runter schlägt. Das schlägt mir dann an der Unfallstelle in Heckausleger ein. Und dann habe ich da einen kaputten Hubschrauber und einen Patienten im Hubschrauber, den ich nicht mehr versorgen kann. Also von daher auch schwierig. Ja, dann lieber gleich sagen, ich schicke einen Rettungswagen hin. Der Wind ist zu stark, wir müssen abwarten, bis er schwächer wird. Ich bin bei 55 Knoten auch schon geflogen. Hatte ich auch schon Einsätze. Also das wackelt dann auch ganz schön. Das ist dann auch nicht mehr so schön.
Ja. Ja, hatte ich auch schon. Ist nicht mehr lustig. Mittlerweile gibt's bei uns auch eine Dienstvorschrift, dass wir nur noch bis 40 Knoten anlassen dürfen. Und 40 Knoten am Boden, das ist auch schon massiv, weil wenn ich dann mal in 1000 oder 2000 Fuß bin, da wird's ja auch in der Regel noch windiger und ruppiger. Und gerade wenn wir so starke Windgeschwindigkeiten haben, dann sind die nicht wirklich gleichmäßig, sondern dann sind oft viele Böen dabei. Und die Böen, die machen's halt dann auch richtig unangenehm.
Ja, und vor allen Dingen hast du wahrscheinlich noch eine Wolkenschicht, die nicht allzu hoch ist. Dann fliegst du über irgendeinen Berg, Hügel, irgendwas drüber und dann kommt da so richtig ein Windstoß von unten. Hui. Ich meine, du bist vorne angeschnallt, ja, aber wenn hinten der Arzt am Patienten irgendwas machen muss oder der Patient selbst, der fühlt sich ja, sofern er bei Bewusstsein ist, dann auch nicht mehr wirklich wohl. Ja, das ist ja, der muss ja auch nicht denken, oh Gott, wo fliege ich denn jetzt hier mit, ja.
Ja, ja, aber interessant, was so alles möglich ist. Also, ich habe auch mal überlegt, gibt es da eigentlich eine Vorschrift, dass wir das in Deutschland nicht machen dürfen?
Nee, es gibt keine gesetzliche Vorschrift dafür. Nee, ne? Wenn du das als festes Verfahren etablierst, musst du es natürlich in deinen Handbüchern beschreiben. Dann müsste es da drin sein.
Aber selbst wenn ich es nicht beschreibe und ich mache es einfach und keiner sagt was, also was heißt keiner sagt was, also mein Chef sagt, boah, das fand ich jetzt zwar nicht cool, aber okay,
das hast du schön ausgedrückt.
Ja, das ist ja kein luftrechtlicher Verstoß. Also nee, ich finde es total krass. Gibt's
nicht. Nee, du ja? kannst
also, nicht machen. Ja. Wenn man überlegt, welche Gefahren damit einhergehen können, finde ich das schon.
Was du fällt darfst, dir denn als
du darfst nicht. Ein? Boah, da fällt also erstmal, was ich gerade sagen wollte, du darfst nichts, aber auch wirklich gar nichts aus dem Hubschrauber schmeißen. Mhm. Ja? Aber ich darf einen Hubschrauber in der Halle anlassen, wo je nachdem, was aufgewirbelt werden kann. Die Rezirkulation ist in einer Halle natürlich massiv. Die Luft kann ja nirgendwo hinweg. Also selbst in Idle kann es ja ganz schnell passieren, dass ich mir da irgendwelche Lappen oder irgendwelche Eimer oder irgendwas, was halt in so einer Halle rumsteht, in den Hauptrotor oder den Heckrotor ziehe. Und selbst wenn es nur der Leerlauf ist und mein Heckrotor sich da verabschiedet, Der Hubschrauber wird gieren, der wird sich ein bisschen um die Hochachse drehen. Dann passt das vermutlich nicht mehr mit irgendwelchen Wänden oder irgendwelchen Säulen im Hangar. Dann schlägt da mein Hauptrotor ein. Also ich finde diese Gefahr, die da mit einhergeht, die ist so exorbitant groß, dass es da keine Vorschrift gibt, dass man das nicht machen darf. Außer man hat wirklich ganz klare selber Vorkehrungen getroffen, dass man alles ausschließt. Aber selbst dann, ich finde es wirklich extrem gefährlich.
Pass auf, nächste Woche kriegen wir eine Update-Mail. Du hast die EASA auf eine Idee gebracht.
Ich glaube, die hören uns nicht zu.
Wer weiß, keine Ahnung.
Dann wäre ich schon lange gegroundet.
Siehst du, dann musst du das beschreiben. Dann ist das nämlich ein Prior Approval. Du musst es erst zulassen, dass du es darfst. So wie die EASA doch jetzt, wann war das? Vor zwei Jahren, glaube ich, auf die Idee kam mit Hot Refueling. Also mir ist kein Unfall in Deutschland mit Hot Refueling bekannt. Hot Refuel heißt übrigens, für die, die uns zuhören, wenn ich den Hubschrauber, während er läuft, betanke. Das kann man in Ausnahmesituationen machen, indem man, also es gibt Rundflugunternehmen, die machen das, aber wenn die Passagiere draußen sind, um keine Zeit zu verlieren, oder wenn man mit dem Rettungshubschrauber unterwegs ist, dem Patienten geht es extrem schlecht, wir brauchen aber Sprit. Ja, also wir haben einen Einsatz angenommen, wir wussten, wir haben wenig Sprit, haben das auch der Leitstelle mitgeteilt, weit und breit ist keiner, also fliegen wir zum Unfallort, sammeln den Patienten ein, brauchen aber für den Weg in eine Klinik, die weiter weg ist, weil es eine Spezialklinik ist, zwischendurch nochmal Sprit, dann kann man den Hubschrauber laufen lassen. Und irgendwann kam die EASA auf die Idee, das ist so gefährlich, und ich, wie gesagt, ich kenne keinen Unfall damit, selbst wenn es einer war, dass sie gesagt haben, das muss jetzt der Betreiber beschreiben in seinem Buch. Da haben wir auch jede Menge Seiten für produziert in unseren Handbüchern. Das musste vorher genehmigt werden, das ganze Thema. Und es muss auch beschrieben werden für den Piloten, wie sieht die Tankanzeige aus, wenn der Tank fast leer ist, nämlich Reserve. Da habe ich mich dann gefragt, Menscheskinder, wie gut, dass wir ein Type-Rating eigentlich vorher kriegen, ein ausführliches, und so einen Hubschrauber fliegen. Da wissen wir doch auch, wie eine Tankanzeige funktioniert und aussieht. Und bei manchen Hubschraubern steht es ja auch noch daneben. Also so viel zu dem Thema jetzt. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Voll lauter Hot Refuel, Prior Approval, so kamen wir dann drauf, ja. Also ich würde es mich nicht trauen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte Angst, dass doch irgendwo ein Lappen liegt, der noch rumfliegt, oder eine Tüte. Wir haben ja einen relativ großen Hangar, Tim kennt ihn ja in Reichelsheim. Da würde man ganz locker eine 155 drin anlassen können. Ich würde es mich gar nicht trauen, weil ich nicht weiß, was da alles fliegt und passiert. Und dann muss einer das Ding auch noch rausschleppen. Na gut, mit der Kiste könnte man rausrollen, aber da macht man ja noch mehr Wind nach hinten irgendwie. Nee, also für mich wäre das nichts. Ich bin da kein Fan von.
Nee, ich auch nicht. Also klar, du kannst, wenn du dieses Verfahren hast, kannst du deinen Hangar natürlich so ausstatten oder so klinisch gestalten, dass da nichts passieren kann. Aber so ein Hangar ist ja auch meistens, wie jede Garage, irgendwo ein Aufbewahrungsort. Also da stehen ja auch meistens irgendwo tausende Sachen, Ausrüstungsgegenstände, und die können noch so schön gesichert und gelagert sein. Das funktioniert einfach nicht. Ja, aber gut. Ja,
Rollcontainer mit wert. Oder die Lampen sind nicht dafür ausgelegt, dann ist irgendwie eine Lampe oben zwar fest, aber eben nicht dafür gedacht, und dann peng fällt die runter, ja. Ja, also meins wäre es nicht. Da würde ich lieber sagen, also, nein.
Nee, ich glaube auch, das werden wir in Deutschland nicht sehen. Wir haben TÜV, wir haben LBA, wir haben alles. Bei uns wird es das nicht geben.
Tja, Neuseeland ist da weit weg. Aber die haben dafür andere Freiheiten in anderen Sachen, wo wir nur von träumen können mittlerweile. Früher ging das auch bei vielen Sachen, aber auch in Amerika kann man auch ganz toll fliegen. Das ist alles noch ein bisschen praktischer veranlagt. Tja. Also Tim, wir zwei machen es nicht. Ich glaube, dein Hangar eignet sich auch nicht so doll dafür, gell?
Nee, absolut nicht. Also wenn ich überlege, was da alles drin rumsteht, und nee.
Habt ihr bei euch mal über dieses Video gesprochen?
Nö, ist kein Thema. Nein, aber man muss auch ehrlich sagen, die Male, wo wir über die 40 Knoten, die wir uns selber auferlegt haben, drüber kommen, die kannst du in den letzten 5 Jahren an einer Hand abzählen. Und wahrscheinlich an einem Finger. Also ich kann mich wirklich an einen Fall erinnern, wo es so war. Und ansonsten wartet man im schlimmsten Fall maximal eine halbe Stunde, bis dann so eine Front kurz durch ist, die Böenwalze. Und dann hast du am Boden aber in Deutschland auch meistens nicht mehr so viel.
Ja, das stimmt. Also das ist, bei uns ist das ja genau das Gleiche. Das sind einfach schwere Unwetter, die da irgendwie unterwegs sind. Das heißt, wenn man Glück hat, hat man nur Wind und tiefe Wolken. Aber ansonsten sind die meistens ja begleitet von Regen, von Schnee, von Hagel, von, weiß ich nicht, Böen, Walzen. Ja, also es sind wirklich wenige Tage, die dafür nur in Frage kommen. Da ist der Nebel das größere Problem jetzt im Herbst.
Absolut.
Was macht ihr denn eigentlich, Tim, wenn Nebel ist? Ich muss ja dann abmelden.
Ja, wir machen im Prinzip fast das Gleiche. Wir sagen auch unserer Koordinierungsstelle Bescheid, dass wir noch Nebel bei uns haben und dass halt kein Einsatz möglich ist. Wir sind allerdings in Ausnahmefällen natürlich an einem Verkehrsflughafen. Wir könnten rein theoretisch IFA rausstarten, wenn an unserem Einsatzort entsprechende VFA-Bedingungen herrschen und wir da auch in die VFA-Bedingungen fliegen können. Es ist ja nicht nur, dass man irgendwo dann zwar nach Instrumentenflugregeln raus kann, die auch aber mindestens Mindestsichten erfordern, was bei Nebel dann auch schon teilweise kritisch werden kann, dass man selbst bei Nebel nicht nach Instrumentenflugregeln rausstarten kann. Aber nehmen wir mal an, das geht. Wir haben 200, 300 Meter Sicht, 500 Meter Sicht. Aber wir haben eine ganz, ganz tiefe Wolkenschicht und können rausstarten. Dann müssen wir aber auch da, wo wir hinwollen, aus dem Instrumentenflugbedingung in Sichtflugbedingungen reinfliegen können, ohne dabei irgendwo ja auf dem Weg in so einem Graubereich zu sein, wo wir nicht mehr IFA geleitet werden, aber noch nicht wirklich Sicht nach außen haben und schon VFA fliegen. Das ist jetzt sehr theoretisch alles, aber ja.
Ja, aber stimmt, du hast ja vollkommen recht.
Fassen wir das ganz kurz zusammen. Wir hätten im allerschlimmsten Fall die Möglichkeit, auch nach Instrumentenflugregeln rauszugehen, was aber genau wie diese Windsituation alle Jubeljahre mal vorkommt, dass wir solche Zusammenspiele haben.
Ja, und bei uns ist ja dann leider, da es ja in Deutschland noch keine Klinik gibt, die so ein Instrumentenanflugsystem hat oder GPS-Approach, Point in Space, die ganze Geschichte, ist halt einfach schwierig bei uns. Und die Unfallstelle hat es ja auch nicht. Ich habe aber jetzt gehört, es gibt ja schon Länder, die das total etabliert haben und rauf und runter fliegen und alles kein Problem, die jetzt eigentlich schon versuchen, Airbus unter Druck zu setzen und sagen, hey, bringt uns jetzt doch endlich mal einen Hubschrauber raus, der sich selbst enteisen kann. Das ist das, was wir wollen für die Winterzeit eben sozusagen. Ja, schlechtes Wetter, das können wir jetzt schon alles und auf die Klinik und zur Station. Wir wollen aber Enteisung am Hubschrauber haben. Da bin ich ja mal gespannt, weil das ist ja auch kein einfaches Thema.
Absolut nicht. Also das ist ja auch bei Airlinern. Airlinern können das ja im Prinzip auch nicht wirklich sich enteisen. Die fliegen nur einfach in Bedingungen, wo keine Vereisung entsteht. Die fliegen halt schnell da durch, wo das passieren könnte, haben dann noch so eine Schicht auf ihren Tragflächen, dass da kein Eis ansetzt. Die hält aber auch nicht so lange, aber so lange zumindest, dass sie über die Wolken kommen und dann irgendwo bei ihren 36.000 Fuß rumfliegen, wo gar keine Vereisung mehr passiert, weil da nur noch Eiskristalle unterwegs sind und Eiskristalle haften sich halt nicht mehr an. Dafür brauche ich halt stark unterkühltes Wasser.
Und der Rest, der auf dem Flieger ist, der geht wahrscheinlich durch Sublimation flupp, flöten, ne? Oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, so hoch kommen wir nicht mit dem Hubschrauber. Das ist das Problem, was wir dann im Winter hätten, ne?
Ich bin ja auch selber gerade noch mal IFA von Berlin zurückgeflogen mit dem Hubschrauber. Und das war dann auch so, ne? Wir sind in Flugfläche 60 geflogen. Und da war es auch immer so, mal 1 Grad plus, mal 0 Grad, mal 1 Grad minus. Es hat geregnet, wir waren in der Wolke. Da hast du dann auch ständig geguckt.
Total ne? tolles Gefühl.
Ja, wir hatten vorher natürlich geguckt, also die Vereisung war so nicht gegeben an der Voraussage und dann kontrollierst du halt, es war natürlich auch noch nachts, das heißt, wir haben dann die ganze Zeit mit einer Taschenlampe immer wieder mal geguckt, ob irgendwo Eis am Hubschrauber ansetzt, war aber natürlich nicht, hat alles super funktioniert und wir sind sicher nach Hause gekommen, aber das sind dann halt genau diese Sachen, wie du gesagt hast, ne? Im Hubschrauber fliegen wir halt in Höhen, wir sind dann oft in Wolken, gerade in der Winterzeit. Und 6.000 Fuß ist so, ja, vielleicht ist 5.000 Fuß das Minimum, was man auf Strecke fliegen kann. Eigentlich sind es mehr so 6.000, 7.000, 8.000 Fuß. Und da kommen wir im Winter natürlich in den Bereich, dass da Minusgrade herrschen. Minusgrade in der Wolke. Eine Wolke ist nichts anderes als Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit und Minusgrade, ne, kannst du eins und eins zusammenzählen. Da kommt Eis bei zustande.
Ja, dann bist du im Winter ratzfatz. Na, und dann hilft dir auch der ganze Instrumentenflug nicht mehr, wenn dein Hubschrauber eben Eis ansetzt, weil dann ruinierst du einfach die aerodynamischen Fähigkeiten der Rotorblätter, der Hubschrauber wird immer schwerer und irgendwann geht es halt nur noch nach unten.
Ja, aber auch bei einer Enteisung, ne? Bei einer Enteisung, ich weiß nicht, welche Hubschrauberklasse wollen wir da ansetzen? Also wenn ich jetzt bei einer 145 eine Enteisungsanlage aufbaue, die wiegt mit Sicherheit 150 bis 200 Kilo, eine vernünftige.
Das ist eben genau das Problem. Da muss der Patient leider da bleiben. Viele stellen sich das immer so einfach vor, dann machen wir ein paar Drähte rein und dann beheizen wir die Rotorblätter, aber man braucht dann, selbst wenn man Strom nimmt dafür, unfassbar viel Energie, weil die Rotorblätter sind eisekalt, durch den schnellen Wind kühlen die schnell ab. Ne, da brauchst du viel Energie, um die wenigstens auf Plusgrad zu halten. Dann muss der Strom da irgendwie rein. Der muss von irgendwelchen großen Generatoren kommen. Die jetzigen reichen dafür ja auch nicht aus. Also das macht schon viel aus, weil auch viele denken immer, ach, wieso hat neuer Hubschrauber keine Klimaanlage? Ja, das ist alles Gewicht, was wir das ganze Jahr mit rumschleppen. Das kann also eine Klimaanlage, kann je nach Hubschrauber zwischen 40 und 80 Kilo wiegen. Und die schleppe ich das ganze Jahr mit rum. Und manchmal, und das erzähle ich ja öfters, kommt es auf jedes Kilo an. Also deswegen kann man auch als Hersteller nicht einfach sagen, na klar, da machen wir bei euch irgendwie so eine elektrische Heizung rein und dann funktioniert das. Ja, es sind ja auch Teile, die sich weiterhin bewegen müssen. Wenn da sich Eis ansetzt und die Steuerstangen oder irgendwas kann sich nicht mehr bewegen wegen Eisansatz, ist auch schlecht. Ja, dann habe ich den Heckrotor hinten, da habe ich noch mehr Rotorblätter, die Fenestronblättchen. Das muss alles ja irgendwie, das ist ja alles Gewicht, da eine Heizung einzubauen.
Ja, im Prinzip die ganze Zelle. Ne? Es hilft mir ja auch nichts, wenn ich dann Klareis angesetzt an der ganzen Zelle habe und die Zelle hat auf einmal Eis auch wieder von 200, 300 Kilo angesetzt. Dann habe ich irgendwann nicht mehr genug Kraft, den Hubschrauber in der Luft zu halten, weil er so schwer durch das Eis wird. Und gerade Klareis, wenn sich das ansetzt, das ist unfassbar schwer.
Mhm. Tim, kannst du Klareis erklären? Für die es nicht kennen, weil Klareis für viele ist so, ja, wie so ein Eiswürfel ist doch auch klar. Mhm.
Ja, genau. Ja, im Prinzip ist es ein Eiswürfel. Klareis ist wirklich Eis ohne Lufteinschlüsse im Prinzip. Das ist reines Eis, reines gefrorenes Wasser. Und dann gibt es noch sogenanntes Raueis. Das ist Eis, wie man das zum Beispiel im Winter an irgendwelchen Bäumen oder so sieht, was sich wie so Eiskristalle so ein bisschen aufpilzt und so. Das hat eine sehr raue Oberflächenstruktur, hat sehr viel Lufteinschlüsse und ist nicht so schwer, löst sich auch relativ gut. Aber Klareis ist das Eis, was sich wirklich immer mehr ansetzt, immer dicker wird die Schicht, durchsichtig ist wie so ein schöner Eiswürfel und richtig schwer ist.
Und das Fiese ist, das war mal ein Wassertropfen, der einfach unterkühlt ist und der hatte keinen Gefrierkern und dann knallt er auf unseren Hubschrauber und ein Hubschrauber ist ein toller Gefrierkern. Das heißt, es trifft auf und macht Pff und in dem Moment ist es auch schon gefroren praktisch, ja. Und dann sieht man natürlich auch nach vorne nichts mehr raus. Das ist dann die nächste Gefahr bei der ganzen Geschichte, ja. Wobei ich glaube, dass bei uns, wir haben es aber nicht aktiviert, aber ich meine, wir haben sogar elektrische beheizte Scheiben in manchen Hubschraubern drin, die wir gar nicht nutzen. Weil wir einfach bei Icing Conditions nicht fliegen. Ja, du siehst die Drähte in der Scheibe.
Wollte ich gerade sagen, das müssen dann aber auch Hubschrauber mit wirklichen Glasscheiben sein.
Mit echten Glasscheiben. Die Dauphin und die 155 haben ja noch echte Glasscheiben. Und da sieht man so die Drähte, die dann in dem Radius von dem Scheibenwischer praktisch rumgehen. Aber wir nutzen die Hubschrauber in den Konditionen gar nicht mehr. Tja. Ja, aber das hast du schön erklärt. Klareis, Raueis, das sind echt nicht unsere Freunde sozusagen. Ich hatte es auch schon mal, da war ich mit der Robinson unterwegs, da kamen wir auch in gefrierenden Regen rein und das Blöde ist dann, wenn man auf Sicht, dein Sichtfenster, das wandert halt so nach vorne zu und du merkst, okay, du musst jetzt runter, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Ja, dann sind wir auch gelandet, da habe ich ein paar schöne Fotos von gemacht, wie die ganze Kiste dann vereist war. Das geht einfach so schnell, ja.
Ja.
Das geht wirklich schnell. Also von Instrumentenflug in der Rettung, Vereisungskonditionen, alles noch sehr schwierig. Also da sind wir noch ein ganzes Stückchen weg und dass der Hersteller da irgendwie, also Airbus sagt oder auch ein anderer Hersteller, hey, wir haben für euch, ich weiß nicht, ab wann man das für die Großen bestellen kann, ob es das da überhaupt gibt, da bin ich ganz unbedarft in diesem Thema sozusagen.
Ja, da gehen wir in Richtung Super Puma und sowas, ne? Mhm,
genau.
Also wirklich in diese Tonnenklasse. Da gibt es dann so, sind das wirklich Enteisungsanlagen oder sind das Eisverhinderungsanlagen, also dass sich Eis ansetzt, das gibt's ja auch. Genau. Aber ich meine, die haben beheizbare Blätter. Das habe ich, glaube ich, mal gehört. Die haben auf jeden Fall hinten am Stabilizer, am Horizontal Stabilizer, haben die auf jeden Fall sowas zum Aufpumpen, dass sie das Eis absprengen können. Mhm. Dass sie das so ein bisschen dadurch wegkriegen.
Mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich bin die großen Kisten nie geflogen. Achtung, jetzt werde ich gleich aufgehängt, wenn ich das sage. Mir ist der Hubschrauber auch zu groß, dass ich ihn fliegen möchte. Ja, da bin ich dann doch lieber mit unseren, in Anführungsstrichen, kleineren unterwegs. Ja. Tja, siehst du mal, Vereisungsanlagen. Also, da kommen wir nicht weit im Winter mit. Das ist genauso wie mit starkem Wind. Das funktioniert leider überhaupt nicht. Aber du warst ja, nee, du wirst ja wieder mit in die Berge gehen. Aber du wolltest ja dazu noch was erzählen und das passt ja zum Thema Vereisung ziemlich gut.
Ja, genau. Also zum einen, ich habe auch viele Zuschriften bekommen, du bist doch sicher wieder mit dabei. Und zwar ging es darum, es hat der Abschluss des 44. Ausbildungslehrgangs der Luftfahrerschule des Bundes und der Länder hat seine einsatztaktische Ausbildung jetzt abgeschlossen. Und zwar der erste Teil ist eine Formationsflugausbildung, die durch ganz Deutschland geht. Die sind geflogen über Hamburg, dann hinten Richtung Rügen. Ich weiß gar nicht, ob sie diesmal über Rügen geflogen sind. Berlin, Bautzen, Kassel, also so eine Runde mit vielen Hubschraubern. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Wie gesagt, ich war nicht dabei, rund ein Dutzend plus minus. Und wer sie gesehen hat, das ist immer ein tolles Bild. Und dieses Bild werden wir aber auch, wenn dieser Podcast rauskommt, kurz später, nämlich ab dem, jetzt muss ich lügen, 6. ist der Montag, 6. Oktober werden wir im Gebirge sein für 2 Wochen und dort nochmal ein bisschen Formationsflugausbildung machen, aber hauptsächlich halt fliegen im Alpenraum. Und da, was der Andreas schon gesagt hat, kann Vereisung eine Rolle spielen, weil wir da auch in Höhen kommen, die da relevant sind. Wetterentwicklung, Wettererscheinung, plötzliche Wettererscheinung, orografische Winde, all sowas kann dann auf einmal eine Rolle spielen. Es kann, können dann auch auf einmal andere Limitationen am Hubschrauber stattfinden. In unseren Breitengraden ist das immer so, der Hubschrauber ist entweder limitiert durch die N1, also die Drehzahl der Gasturbine, oder aber durch die Temperatur, die Abgastemperatur oder durch den Torque, was in unseren Breiten das meiste ist. Und im Gebirge kann das aber auch schon mal die Drehzahl der Abgasturbine sein. Und das ist dann ganz spannend, wenn man dann auf einmal sieht, dass in anderen Höhen, und das fängt schon bei 2.500 Metern an, dass da auf einmal ganz andere Verhältnisse für einen Hubschrauber herrschen.
Trainiert ihr da auch irgendwas speziell dafür dann eben auch? Oder fliegt ihr da einfach nur durch und sagt, guck mal, jetzt ist die Temperatur höher oder so? Oder benutzt ihr den Trainingsschalter mal im Hubschrauber und macht da irgendwas?
Also wir trainieren da natürlich, wie es ist, sich in diesem Gelände zu bewegen. Wir trainieren Außenlandung. Wir fangen da erstmal bei relativ niedrigen Höhen an und gehen dann immer, immer höher. Irgendwann landen wir auch in Höhen von der Zugspitze, also ungefähr 3000 Meter. Wir gehen da so sukzessive hoch. Und gerade über der Baumgrenze, wenn man an solchen Massiven wie dem Watzmann ist und an diesem Massiv schwebt, weil man ja vielleicht eventuell mal da Wanderer rausholen muss zur Rettung, das ist schon beeindruckend und es sind ganz an, also man verliert auch diese Tiefenschärfe, weil diese Wand ist einfach, weiß ich nicht wie viele, hunderte Meter hoch und man ist so ein kleiner Hubschrauber und steht dann in dieser Wand und hat gar kein richtiges Verhältnis, wie weit bin ich jetzt überhaupt vom Fels weg, wie nah kann ich ran, wie sehen Wanderer aus, die in so einer Felswand hängen. Wenn ich da 200 Meter von weg schwebe, dann werde ich keinen Wanderer sehen. Also ich muss da wirklich nah ran. Und ja, da demonstrieren wir mal, wie das so ist. Jetzt kann man sagen, ein NRWler in Niedersachse, in Mecklenburg-Vorpommern, wird nie in den Alpen eine Rettung fliegen. Aber sag niemals nie. Dafür haben wir diese Ausbildung der gemeinsamen Schule. Bei uns sieht jeder und kann jeder Polizeipilot am Ende im Prinzip das Gleiche. Er hat es alles mal gesehen und gelernt. Und dann kann ich jeden überall im Prinzip einsetzen. Und das passiert auch hin und wieder, dass wir andere Länder bei besonderen Großereignissen unterstützen.
Ah ja, okay, das ist interessant. Das heißt also auch, ein Niedersachse oder jemand, der in Hessen fliegt oder so wie du in Nordrhein-Westfalen, hat die Chance, da unten auch mal dann, obwohl er da nicht stationiert ist, theoretisch zu fliegen sozusagen. Und das Erlernte dann nochmal wieder aufzufrischen. Also wenn es jetzt kein Training ist, sondern richtig Einsatz.
Ja, genau. Also ist ja kein Geheimnis, wenn wir halt so G7, G8, G20 Gipfel haben, die werden auch mit dem Luftraum geschützt. Wer draußen selber rumfliegt als Privat- oder Berufspilot, wird auch mal solche EDRs gesehen haben. Oder wenn der Präsident von der Ukraine oder von den USA zu Besuch kommt, werden diese Schutzräume erstellt und die werden durch die Polizei geschützt. Und wenn die halt irgendwo oben in MacPom sind, dann ist mit Sicherheit auch irgendwo maritimer Schutzbereich. Das heißt, ich muss mich im maritimen Umfeld bewegen können. Oder wenn das unten, wie es schon mal war, in Schloss Elmau ist, dann muss ich mich halt auch im alpinen Bereich auskennen und sicher fliegen können.
Das heißt, wenn ihr Pilot seid, draußen ihr uns zuhört und ihr seht den in der Luft mit einem Grinsen im Cockpit, dann wisst ihr, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen in dem Moment. Weil das hast du ja, das hat man mal in der Folge, das ist aber schon ein bisschen her besprochen, dass du ja auch in Sperrgebieten kontrollierst und dann den einen oder anderen Piloten da einsammeln musst, der so ein Sperrgebiet missachtet hat, ja. Und dann fliegt der relativ nah ran.
Dann fliegen wir relativ nah dran, ja. So nah, dass man halt schön diese Beschriftung auf unserer Seite sehen kann. Call und dann die 119.7, die wir jetzt eigentlich in der letzten Zeit immer hatten. Und dann sollte der Pilot, der das liest, möglichst schnell diese Frequenz bei sich rasten und mal fragen, was los ist und was er jetzt tun soll. Da hilft dann Kooperation.
Boah, dieses Gefühl, ich will es nie erleben. Wenn du so eine Frequenz einstellst und sagst, hallo, und dann wird dir erklärt, du bist in gesperrten Luftraum eingeflogen und wirst gerade abgeholt.
Ja, ich sag mal, solange das von uns ist, geht's ja noch, ne? Wenn das dann was Schnelleres ist, was auch bewaffnet ist und eindeutige Zeichen gibt, dann wird's irgendwann unangenehm.
Ja, dann gehe ich einfach in Schwebeflug. Dann sollen wir mal gucken, wie der schnell
dann
vorbeifliegt.
Dann bist du ein besseres Ziel im Schwebeflug, da musst du ja nicht vorhalten.
Ja, genau. Ja, also das wird dann leider teuer. Ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber es ist nicht günstig. Also sollte man da lieber auf die Sperrgebiete achten. Das ist aber ein Riesenthema. Jetzt nicht das Thema Sperrgebiete, sondern ich weiß nicht, Tim, wie es dir geht. NOTAMs. Wenn du morgens, wir müssen ja als Piloten immer die NOTAMs checken vor dem Flug. Und da stehen dann auch die neuen Sperrgebiete drin, die dann so spontan aufploppen, wie in G7, G8, G20 oder da wird eine Bombe entschärft oder was weiß ich. Das ist ja mittlerweile unfassbar viel, ne? Also wenn ich mir das wirklich nur für einen begrenzten Radius abrufe, das kann man sich überhaupt nicht merken. Also
gerade wenn du in einem Bereich bist, wie hier in Nordrhein-Westfalen, wo du den Kölner Flughafen, wo du den Düsseldorfer Flughafen hast, also alleine, was da alles steht, welche Taxiways jetzt nicht berollt werden können, wo Krane errichtet wurden, wo irgendwelche Drohnen rumfliegen, also ja, du hast auch, wenn du nur einen kleinen Bereich dir die NOTAMs anguckst, hast du 7, 8, 9 Seiten eng beschrieben. Und da kann man fast schon sagen, wenn da jemand mal was überliest, kann man dem fast schon gar nicht mehr so böse sein, weil da steht einfach so unfassbar viel drin. Das müsste eigentlich wirklich irgendwie noch priorisiert werden.
Ja.
Weil ob das XY-ste Kran jetzt nicht beleuchtet ist, das interessiert mich in den meisten Fällen wirklich absolut überhaupt nicht.
Das interessiert wahrscheinlich 98% aller Piloten nicht oder 99%, weil die alle wesentlich höher fliegen müssen oder wollen und nicht eben auf Kranhöhe. Ja? Also da steht wirklich alles drin. Windräder kann man ja zum Glück schon mal rausnehmen. Das ist schon extrem viel, was da Windräder von ausmachen, weil da wird auch jedes Windrad irgendwie, was gebaut wird, mit reingetragen. Aber wie du schon sagtest, von jedem Flughafen wird beschrieben, welcher Taxiway ist da draußen. Dann das ganze Thema mit der Ukraine ist ja auch nochmal ein Riesentext vorweg. Gut, den kennt man irgendwann, der ist gleich. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel, was da Informationen auf den Piloten einprasselt. Und wenn du das dann nur für deine Strecke wenigstens kennst, das ist ja gut. Aber du und ich, wir wissen ja gar nicht, welche Strecken wir nachher fliegen. Das ist ja unser Problem. Wir müssen ja so einen Radius festlegen. Fangen wir mal an bei 50 oder 100 Meilen, indem wir uns erstmal vorrangig bewegen. Das ist schon sehr, sehr viel, viele, viele Seiten, die da auf einen zukommen. Und jetzt kommt auf einmal irgendwie ein Einsatz, du musst aber da nochmal ein ganzes Stück weiterfliegen. Und dann wird es nämlich wirklich schwierig, weil da hast du ja keine Chance, dich drauf vorzubereiten.
Ja. Ja, aber also da ein Hoch auf FIS,
ja,
das wollte ist ich ja ein auch super wissen. Service.
Genau, ja. Ja.
Also auch Arne in Person für die gesamte FIS. Fliegerseelsorge, wen ich kennt, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Hatte ich jetzt übrigens in Berlin auch am Hörer. Ja, das ist einfach super, wenn man da einfach reinrufen kann und sagen kann, hör mal, auf meiner Strecke ist eine EDR, ist die eigentlich aktiv oder nicht? Oder die würden einem dann auch sagen, wenn da irgendwas gerade in den letzten 24 Stunden aufgeploppt ist, man hat vielleicht es überlesen, nicht gesehen, dann sagen die auch einem, oh, flieg mal in die Richtung besser nicht weiter, sondern flieg mal 10 Grad größer oder kleiner, weil da ist eine EDR und da darfst du gerade mal nicht durch.
Ja, genau so ist es. Also da auch lieben Dank wirklich von meiner Seite aus an FIS, weil gerade, wie gesagt, mal angenommen, da wird wieder eine Bombe entschärft und du bist aber auf dem Weg nach Berlin und hast aber für den Frankfurter Bereich unten erstmal die Notems gecheckt, dann kam rein Sofortverlegung irgendwie ganz schnell dahin, hast ja keine Chance, diese ganzen Seiten alle in der Zeit zu checken. Und da bin ich echt froh, wenn die einem dann sagen, hier, pass mal auf, flieg mal mehr links, da wird eine Bombe entschärft, mach mal da einen Bogen drumherum oder da lang oder, ne. Also das ist schon ganz, ganz toll, wie die uns da helfen im Flug. Aber auch mal den Standardsperrgebieten. Da wissen wir zwar, dass sie kommen, aber wir werden nochmal daran erinnert, dass wir sie auch bitte nicht vergessen. Ja, das finde ich schon sehr lieb, ja. Freue ich mich immer sehr drüber, ja.
Ja, und wer es nicht kennt, also FIS ist Flight Information Service, jetzt habe ich auch genuschelt, Flight Information Service, das ist einfach ein Service für alle Piloten, die auf einer bestimmten Frequenz in ihrem Bereich da reinrufen können und dann werden die einfach in ihrem Flug unterstützt. Die kriegen dann Informationen, wenn irgendwo in der Nähe jemand anders fliegt, eventuell den Flugweg kreuzt oder halt eben solche Sperrgebiete, da wird einem, oder auch wenn man eventuell auf einen Luftraum zufliegt, Luftraum Charlie, wo man eine Freigabe für braucht, die man als Sichtflieger in der Regel nicht, ja doch schon bekommt, aber man umfliegt diese Lufträume eigentlich, weil die für den Instrumentenflugverkehr hauptsächlich gedacht sind. Und dann wird einem schon mal gesagt, sink lieber mal 500 Fuß ab, weil sonst fliegst du gleich unangemeldet Luftraum Charlie ein und das wird teuer. Und ja, da unterstützen die einen ganz gut.
Ich meine, man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Programme, die einem das einblenden oder auch auf der Website von der DFSAIS wird das auch mit eingeblendet, aber das sind dann immer Kreise, ne? Also da steht dann vielleicht der Kran in der Mitte und trotzdem ist ein großer Kreis drumherum, also es macht die Sache nicht unbedingt einfacher, weil so viele Punkte dann auf einer Fliegerkarte drauf sind. Es unterstützt auch nicht alle Programme, aber es sind einfach so viele Punkte da auf einer Fliegerkarte drauf, dass du dann einfach gar nicht mehr siehst, was auf der ICAO-Karte selbst draufsteht, weil halt einfach hier ein Punkt und da ein Punkt, gerade Frankfurter Flughafen oder Düsseldorf oder was weiß ich, die ganzen Textways, die offen und gesperrt sind, dass du dann, wenn du da weiter reinzoomst, echt ein Thema hast. Also da bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas ändern wird oder ob es da mal ein Gerichtsverfahren irgendwann geben wird, wo ein Pilot sagt, Entschuldigung, ich bin da lang geflogen, ich hatte aber keine Chance, das mir alles zu merken, weil es einfach so viel war. Dann kommt natürlich wahrscheinlich irgendeiner und sagt, naja, Sie, Entschuldigung, wir fliegen, Sie sind Pilot, Sie müssen sich das merken und so weiter. Ja. Oder wo man halt in der Rettung unterwegs ist und dann fliegt da einer irgendwo rein, der halt einfach keine Chance hatte für den Bereich, weil er da außerhalb seines Radius war, keine Notems checken konnte, weil es ein Primäreinsatz war. Da bin ich mal gespannt, wie sowas ausgeht. Ich wünsche es keinem, wirklich nicht. Mhm.
Ja, weil dann geht's ja auch immer gleich um viel Geld. Im Zweifel wird's
einfach teuer, ja. Ja, genau. Im Zweifel wird's nämlich einfach teuer. Ja, und dann der Pilot zahlt's ja dann oder zahlt's auch nicht oder die Firma sagt, nee, wir zahlen's nicht. Wir lassen's drauf ankommen und mal gucken, aber es wird teuer. Tja. Die Notems. Toll, Tim. Mensch.
Ja.
Die Zeit geht mit dir einfach immer so schnell rum.
Ja, das ist super, weil ihr wisst das ja draußen nie, aber wir unterhalten uns ja vorher auch immer so über, was reden wir überhaupt? Und heute war auch so, ich bin wirklich jetzt gerade aus dem Flieger von London zurück hier ans Mikro gejumpt und Andreas ist auch von familiären Verpflichtungen ans Mikro und wir hatten gar nicht so richtig Zeit, uns Gedanken drüber zu machen. Deswegen, Gott sei Dank, gibt es diese viralen Videos, da konnten wir ein bisschen drüber quatschen und dann, wenn wir mal 5 Minuten zusammen vorher drüber reden, dann fällt uns auch immer irgendwas ein. Und ja, ruckzuck ist dann im Podcast nach 3/4 Stunde um. Das ist immer ganz cool. Und aber abschließen wollen wir vielleicht noch mit was, ja, wir sagen es auch die ganze Zeit, was Positives finde ich immer gut. Und im Moment ist immer das Positivste, wo ich mich sehr darauf freue, die European Rotors, die wir schon mehrfach beworben haben.
Ja.
Und die rückt immer näher. Das ist nicht mehr lang. Ich hoffe, wir sehen ganz viele von euch. Wir werden alle 3 Tage da sein. Andreas wird auch noch ein bisschen länger vorher da sein. Vielleicht kriegen wir das mit dem Fly-In ja doch hin. Da gibt es gerade so ein bisschen terminliche Probleme bei mir. Aber
gucken wir mal. Es kommt übrigens auch keine Pappfigur von mir vorbei.
Nee, Andreas ist selber da. Das ist schon mal gut.
Ja, ja, das stimmt.
Und ich bin gespannt. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Wie gesagt, diesmal keine Pappfigur, sondern andere Dinge. Aber ja, die werden wir noch vorstellen. Das werden wir noch vorher raushauen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste für uns ist zum Einflug und zum Ausflug, dass wir das Novemberwetter irgendwie so schön haben, dass die Hubschrauber fliegen können. Weil das Schlimmste wäre, wenn wir eine Woche vor der Messe nur Nebel haben und kein Hubschrauber kann irgendwie kommen. Und den Fall hatten wir zum Glück noch nicht. Den wollen wir auch gar nicht. Ja, aber am 15., 16. November ist der Einflug geplant, priorisiert auf dem 15. Und nach der Messe geht's wieder raus. Und dann gucken wir mal, was das Wetter so macht.
Vielleicht sollte man denen mal vorschlagen, dass sie die Hubschrauber schon mal als Pappaufsteller produzieren lassen, dass die im Zweifel die da hinstellen können.
Ich habe da eine gute Quelle.
Ja.
Gucken wir mal. Ja, also es kommen, ich darf es ja nicht verraten, aber es kommen, so wie es aussieht im Moment, echt spannende Hubschrauber dahin. Wird schön. Wird schön. Da habe ich heute auch was genau in meiner Story drin gehabt zu dem Thema, nämlich der Unterschied zu Aero und der European Rotors, weil die bei der European Rotors sind die Tickets ja schon wesentlich teurer als bei der Aero, das muss man ja sagen. Aber es ist halt auch eine Fachmesse für Fachpersonal. Deswegen findet man dort auch andere Hubschrauber als bei der Aero. Aber für die Hardcore-Fans, denke ich mal, lohnt es sich, in solche Hubschrauber mal reinzugucken.
Ja. Und ich glaube, donnerstags gibt es auch wieder so einen Karrieretag. Da gibt es, glaube ich, boah, da müsste man mal reingucken. Da gibt es auf jeden Fall für, ich glaube, bis 27-Jährige deutliche Ermäßigung beziehungsweise freien Eintritt oder für Schüler und Studenten, irgendwie sowas.
Lohnt für sich Schüler auf jeden und Studenten gibt es auf jeden Fall.
Mhm. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, wenn man irgendwo jetzt gerade 20, Mitte 20, vielleicht auch Ende 20 ist und sich orientieren will. Das ist auf jeden Fall ein guter Ort, um Leute zu treffen, die im Business sind, die so ein bisschen Tipps geben können, und auch viele Flugschulen sind da.
Das gilt übrigens nicht nur, weil es steht, für Studenten gibt es den Rabatt, aber den gibt es auch für Flugschüler. Wir haben extra nochmal nachgehakt.
Ah.
Also wer eine Bestätigung von seiner Flugschule hat, dass er Flugschüler ist, kriegt den gleichen Rabatt wie ein Student. Da spielt das Alter dann keine Rolle.
Perfekt.
Mhm. Und ein Flugschüler heißt ja nicht, dass der seinen Pilotenschein gerade macht, der kann ja auch zufällig ein Type-Rating machen. Dann ist der ja auch Flugschüler. Verstehst du?
Also, fängst schon. Also meldet euch alle bei der Heliflight. Das ist ja eine Flugschule.
Ja, genau.
Zu Händen so. Andreas Hennig. So, der stellt euch gedacht, diese Bestätigung aus.
Gibt ja noch mehr Flugschulen außer uns, ja. Nee, wir haben extra einen deutschen Hubschrauberverband kontaktiert und haben gefragt und sie sagen, ja, das gilt auch für Flugschüler sozusagen. Cool. Toll. Gut. Tim. Lieben Dank für deine Zeit, dass du so schnell von deinem Flieger hier in das Zusammenkommen gesprintet bist.
Ja, dank dir auch und dank euch da draußen, dass ihr euch das auch immer wieder anhört, weil ohne euch würde das ja sowieso alles keinen Sinn machen.
Mhm.
Und ich freue mich dann, ganz viele von euch bald in Köln auf die European Rotors zu sehen.
Ich freue mich auch schon drauf. Und das wird sicherlich auch noch ein paar Mal Thema sein bis dahin. Also, vielen Dank an alle. Vielen Dank, Tim. Euch einen tollen Start in euren Donnerstag und dann bis bald wieder.
Macht's gut.
Macht's tschüss. Macht's gut. Ciao.